Dazu genutzt werden, einen eigenen Beitrag zum Gelingen der Versammlung beizutragen. Wir würden uns sehr freuen, wenn sich Geschwister auch daran beteiligen, indem sie ein Musikstück spielen oder ein Lied vortragen, vielleicht auch ein kurzes Zeugnis geben. Das bereichert hier das Zusammensein. Also, wenn ihr etwas habt, wo ihr dazu beitragen möchtet, dann bitte meldet doch euch bei mir. Ich darf noch kurz etwas sagen zu Brigitte Krüger und den Töchtern. Sie hatten ja vorhin noch einmal angerufen. Diese drei Fersen, das sind also nicht die Beine, sondern die Fersen, die sind total zertrümmert. Und das ist also so schlimm, dass die Ärzte gesagt haben, das muss in Deutschland operiert werden, weil es viele Nachbehandlungen braucht und wahrscheinlich auch noch Nachoperationen. Und es hat keinen Sinn, dass man das im Urlaub, sie sind ja in Locarno, dass man das da macht. Und jetzt werden die beiden Töchter mit dem ADAC liegend nach Deutschland gefahren und dort operiert. Also sie können leider nicht dazukommen. Wir wollen sie in dieser Woche ganz besonders im Gebet tragen. Ich möchte auch noch erinnern an Klaus Reinhardt. Er war ja sehr schwer erkrankt und ist jetzt diese Woche gestorben. Etliche haben ihn gekannt. Er hat ja einen wunderbaren Dienst in Rumänien gemacht. Er war 360 Mal in seinem Leben in Rumänien und hat die Geschwister dort versorgt. Und was mich so beeindruckt hat an diesem Mann, er hat mir mal erzählt, immer wenn er Ferien gehabt hat, dann musste er nach Rumänien gehen, musste den Geschwistern dort helfen mit Gütern, mit Geld und mit einfach auch geistlicher Unterstützung. Und er hat jeweils vor seinen Ferien sein Bankkonto geräumt, richtig geräumt, im Vertrauen auf Gott, dass er seine Familie durchträgt. Und hat dann dieses Geld nach Rumänien gebracht, zu den Ärmsten der Armen. Und der Herr hat diese Familie immer versorgt. Und das beeindruckt mich, diesen Glauben, den er gehabt hat. Er war mir ein ganz großes Vorbild. Und ich habe ihn noch dieses Jahr näher kennengelernt an einer Freizeit. Er wurde mir auch ein ganz lieber Freund, den ich leider erst wieder in der Ewigkeit sehen werde. Wir wollen auch an seine Frau denken, die jetzt alleine ist, an die Hilo Reinhardt. Und wir wollen auch weiterhin an Hans Kornwinkel denken, der so stark am Herz erkrankt ist, dass man ihn, so wie ich gehört habe, nicht mehr operieren kann, weil man ihn eine halbe Stunde an die Herz-Lungen-Maschine hängen müsste. Und das ist in einem hohen Alter von 86 Jahren fast nicht mehr machbar. Also er kann wahrscheinlich nicht operiert werden. Wir wollen für diese Geschwister beten, wir wollen auch für diesen Abend beten. Ich möchte zwei oder drei Geschwister dazu bitten.
Ja, Vater, und wir danken dir, dass wir mit allem zu dir kommen dürfen. Mit allem, was du in unser Leben hineinschickst. Mit allem, was wir konfrontiert werden. Du hast Herrlichkeitsgedanken damit. Du weißt auch um unsere kranken Geschwister und um die Nöte, die eben genannt wurden. Du hast alles in deinen Händen und du erbarmst dich. Du bist voller Güte, Gnade und Barmherzigkeit. Lass uns das erleben. Wir danken dir dafür, dass wir dich haben dürfen und dass du auch heute Abend in unserer Mitte bist und dass du uns über die Maßen segnest nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit. Amen.
Ja, lieber Vater, ich danke dir, dass wir auf dich schauen dürfen, dass wir dir alles sagen dürfen, alle unsere Herzensanliegen. Du bist ein Gott, der hört. Du erhörst uns nicht immer in dieser Weise, wie wir es uns wünschen, weil du noch etwas Besseres im Sinn hast mit uns, wenn du uns einen Wunsch nicht erfüllst. Und wir dürfen uns ganz in deine Hände legen. Ich bitte dich, dass du jetzt auch alles hier in diesen Tagen so überwaltest, wie es dir gefällt. Schenk, dass jedes Einzelne hier in dieser Woche von dir ergriffen werden darf, neu gestärkt werden darf. Denn du bist das Beste, was wir haben. Es gibt nichts, was dir gleichkommt. Und wenn wir dich in uns haben dürfen, dann ist alles andere, wird alles andere bedeutungslos. Ich danke dir, dass wir jetzt auf dich schauen dürfen. Und ich bitte dich ganz besonders, dass du Gnade gibst zum Reden und zum Hören. Amen. Wir haben in dieser Woche das Thema nur durch Glauben und Vertrauen. Glauben, das Wort Glauben hängt ja ganz stark auch mit dem Wort Vertrauen zusammen, mit Treue. Und Der Glaube ist eigentlich die Grundlage schlechthin für unser Leben. Und dann stellt sich natürlich die Frage, warum nur durch Glauben? Braucht es da nicht noch etwas anderes? Ist das nicht zu einfach, wenn wir sagen, nur durch Glauben? Der Glaube ist ein ganz zentrales Thema der Bibel. Der Glaube spielt von Anfang an eine ganz große und entscheidende Rolle. Schon im Alten Testament war der Glaube die Grundlage für alles gottgemäße Denken und Handeln. Wir lesen im Habakuk, der Gerechte wird aus Glauben leben. Also schon im Alten Testament wird das deutlich. Trotzdem kommt die Bedeutung des Glaubens erst im Neuen Testament so richtig stark zum Ausdruck. Die Bedeutung des Glaubens ging in der Kirchengeschichte immer wieder verloren, weil man den Glauben sehr oft mit Verhaltensregeln definieren wollte. Man wollte den Glauben mit menschlichem Denken definieren, und sobald man das mit Regeln definieren versuchte, dann wurde der Glaube leer, er wurde hohl. Was Glaube wirklich beinhaltet, haben in den letzten 2000 Jahren oder auch noch davor nur diejenigen Menschen richtig verstanden, die aus Gott geboren waren und sind. Sie hatten den Christus in sich und lebten aus dem Glauben heraus. Martin Luther hat dem Glauben wieder die nötige Bedeutung zugemessen. Er hat erkannt, nur durch Glauben allein kann ich vor Gott gerechtfertigt werden? Kann ich die Gerechtigkeit Gottes erhalten? Nicht durch irgendwelche Einhaltung von gewissen Gesetzen oder durch Werke oder was auch immer. Aber auch heute ist in weiten Teilen der reformierten Kirche, aber auch in den Freikirchen, ist die Bedeutung des Glaubens wieder ein Stück weit verloren gegangen. Dort, wo man das Christentum nur noch als eine Philosophie mit moralisch hochstehenden Werten anschaut, geht der gottgemäße Glaube ebenfalls verloren. Christentum ist nicht einfach eine Philosophie mit hochstehenden moralischen Werten. Wahres Christentum ist viel mehr. Echter Glaube kann nicht mit der natürlichen Denkweise eines Menschen erfasst und schon gar nicht kopiert werden. Alle diejenigen, die echten Glauben kopieren wollen, die machen das so, dass sie auf die Glaubenshelden schauen und genau sehen, wie haben sie etwas gemacht, und dann versuchen sie, dieses Verhalten nach außen hin zu kopieren, und genau das geht nicht. Echter Glaube kommt immer von innen heraus und ist ein Urvertrauen in den allmächtigen Gott, der unser Leben total in seinen Händen hält. Und das ist dieses Urvertrauen, das weiß, es geschieht mir gar nichts ohne seinen Willen, und alles, was mir geschieht, muss mir zum Guten zusammendienen. Auch wenn ich wie ein Paulus 5x39 Schläge bekomme, auch wenn ich wie ein Paulus 3x Schiffbruch erleide, auch wenn ich Hunger leide wie ein Paulus und andere. Und im Hebräerbrief lesen wir von solchen, die zersägt wurden. Schreckliche Dinge. Und wir erahnen schon etwas. Unser eigener Glaube, unser natürlicher Glaube, der versucht zu kopieren, der kann solche Dinge schon gar nie ertragen. Unmöglich. Dieser Glaube muss von woanders kommen. Echter Glaube hat seinen Ursprung immer in Gott. Wenn wir echten Glauben haben, dann hat das seinen Ursprung immer in Gott und niemals in mir. Diese Tatsache ist den Gläubigen oft zu wenig bewusst. Immer wieder spürt man die Meinung heraus, dass ich gläubig bin, geht auf meine Entscheidung zurück. Die Bibel ist hier anderer Meinung. Ich möchte Johannes 6 lesen. 28. Da sprachen, das waren damals die Juden. Die Juden, die sich ganz stark damit beschäftigt haben, was müssen wir tun? Wir tun? Was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Und jetzt geht Jesus eigentlich gar nicht direkt auf diese Frage ein, sondern er sagt einfach, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Wenn also ein Mensch, ob es ein Grieche oder ein Jude ist, an Jesus Christus glaubt, dann ist das Werk Gottes. Der Glaube hat Ewigkeitswert und alles, was dieses Prädikat hat, kann nur aus Gott stammen. Vielleicht denken jetzt einige, ja, und ich? Welche Bedeutung hatte ich in diesem ganzen Vorgang? Bin ich eigentlich nur eine Marionette oder was? Kein Mensch kommt ohne das Wirken Gottes zum Glauben. Jede Entscheidung geht auf das Wirken Gottes zurück. Mein Geist und meine Seele hat sich dem Wirken Gottes lediglich nicht verschlossen. Es kann ja sein, dass Gott an mir wirkt, dass er anklopft und dass ich mein Herz verhärte, mein Herz zuschließe und sage, von dir will ich nichts wissen. Doch mein Geist und meine Seele hat sich dem Wirken nicht verschlossen. Mein Geist und meine Seele sagte einfach Ja dazu. Alle, die jetzt ein wenig enttäuscht sind, dürfen jedoch ein anderes, wunderbares Wissen zur Kenntnis nehmen. Das lesen wir in Galater 2, Vers 20. Dort sagt Paulus, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Und jetzt kommt ein aus meiner Sicht ganz gravierender Übersetzungsfehler. Auch in der Elberfelder. Da heißt es, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Wisst ihr, was hier im Grundtext steht? Hier steht im Grundtext, ja, im Glauben in dem des Sohnes des Gottes. Ich habe nicht meinen Glauben, sondern den Glauben Jesu Christi in mir. Ein gewaltiger Unterschied. Es ist nicht einfach so, dass weil ich an Jesus glaube, weil ich an Jesus glaube, dass ich dann seine Rechtfertigung habe und seine Gerechtigkeit. Nein, nein, nein. Nicht so. Weil er seinen Glauben in mich hineingelegt hat, deshalb bin ich vor Gott gerecht. Das ist biblische Botschaft und das geht in vielen Übersetzungen einfach unter. Dieses Faktum raubt mir zwar die eigene Ehre, und ich kann hier sagen, zum Glück, aber es gibt mir auch die Garantie, dass dieser Glaube in mir, der Glaube Jesu, alles überwinden wird und mich ans Ziel bringt. Dieser Glaube allein hat die Verheißung, vollendet zu werden. Dieser Glaube hält allen Anfechtungen stand. Dieser Glaube überwindet die Welt. Dieser Glaube siegt und dieser Glaube rettet meine Seele. Nur der Glaube Jesu Christi ist in der Lage, meine Seele zu retten. Nicht mein Glaube. Er rettet meine Seele und meinen Geist und führt meine Seele und meinen Geist ganz in den Christus hinein. Jesus Christus fängt ganz im Verborgenen, fängt er in uns an zu wirken. Und am Anfang, wenn er in uns wirkt, meinen wir vielleicht, ich habe mich entschieden. Ich habe Ja gesagt zu Gott. Und ich habe jetzt den Glauben an Jesus Christus. Und deshalb bin ich errettet. Und dann beginnt der Glaube Christi immer mehr in mir zu wirken. Und sein Wirken in mir geht dann oft in eine ganz andere Richtung, als ich mir das im Vorhinein denke. Dieser Glaube in mir hat die Verheißung, vollendet zu werden. Würde die Errettung meiner Seele von meinem eigenen Glauben abhängen, könnte ich keine Heilsgewissheit haben und ich würde in der gleichen Unsicherheit leben wie die Moslems, die nie genau wissen, ob sie ins Paradies kommen. Wisst ihr, liebe Geschwister, wenn es so wäre, dass es auf meinen Glauben ankämen würde, dass mein Glaube entscheidend ist, ob ich gerettet werde oder nicht, wenn es so wäre, dann hätte ich heute keine Heilsgewissheit, weil ich ja nie weiß, wie weit reicht der Glaube überhaupt. Wie weit reicht er? Wenn eine Verfolgung kommt und wenn man plötzlich auf dem Foltertisch landet, wisst ihr, ich weiß ganz genau, bei mir geht es keine Minute. Keine Minute und ich würde meinen Herrn verleugnen. Bin ich ganz fest davon überzeugt, wenn nicht sein Glaube in mir das bewirkt, dass ich durchhalten kann. Ich mache mir keine Illusionen. So kann hier keiner im Raum denken, wenn es dann mal drauf und dran kommt, wenn die Christen wieder mal verfolgt werden, sein Glaube reiche dann aus. Hat keiner die Garantie. Ich bin sogar überzeugt, wenn es euer eigener Glaube ist, der wird dann Schiffbruch erleiden. Spätestens dann. Dann gibt es nur noch eins. Wenn es mal so weit kommt, dann gibt es nur noch eins. Dann können wir nur noch unseren Herrn anschauen und können sagen, ich danke dir, dass du deinen Glauben in mich hineingelegt hast und dieser Glaube führt mich ans Ziel. Die Garantie dazu habe ich aus deinem Wort. Die Moslems haben ja nur dann Heilsgewissheit, wenn sie im Dschihad sterben, im Heiligen Krieg. Dann haben sie sie, laut der Lehre der Moslems. Und wen wundert es dann, dass man die jungen Leute dazu verführen kann und sagen kann, weißt du, wenn du dich selber in die Luft sprengst, dann stirbst du im Dschihad und du kommst gleich direkt ins Paradies. Und die wünschen sich nichts sehnlicher als das. Und denken, ach ja, wenn das die einzige Garantie ist, die ich habe, um ins Paradies zu kommen, dann mache ich das halt. Und unsere einzige Garantie, dass wir in den Himmel kommen, ist die Tatsache, dass er seinen Glauben in uns hineingelegt hat. Würde es auf meinen eigenen Glauben ankommen, wäre es eine Frage der Zeit, bis mein Glaube Schiffbruch erleiden würde. Unser Vater im Himmel wusste von Anfang an, dass der eigene Glaube, der nicht aus Gott stammt, niemals ausreichen würde, um ans Ziel zu gelangen. Der eigene Glaube trägt nicht bis ans Ziel hindurch. Der eigene Glaube wirkt auch nicht die Glaubenswerke, die in Hebräer 11 beschrieben sind. Der eigene Glaube wird sich über kurz oder lang als ein toter Glaube erweisen, wie wir es in Jakobus 2 lesen. Durch den Glauben Christi in uns können wir in den Werken wandeln, die Gott zuvor bereitet hat. In seinen Werken, in seinen, nicht in unseren. Allein die Tatsache, dass nicht mein Glaube, sondern der Glaube Christi in mir wohnt, nur diese Tatsache gibt mir Ruhe und Frieden. Gott schenkt uns seine Gerechtigkeit. Doch diese Gerechtigkeit verdanken wir nur dem Umstand, dass der Glaube Christi in uns wohnt. Deshalb kann Paulus schreiben in Philipper 3, Vers 9: Und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben, und hier steht nicht an Jesus Christus, sondern durch den Glauben Christi. Die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Das ist eine ganz andere Schau. Selbst ein Jakobus ermahnt die Gläubigen in Kapitel 2, Vers 1, den Glauben Jesu Christi zu haben. Doch noch einmal die Frage, wenn es nun nicht auf meinen Glauben ankommt, wie komme ich dann zum Glauben Jesu? Der Glaube Jesu kann man sich nur schenken lassen. Diesen Glauben kann man sich in gar keiner Weise verdienen. Ihr könnt nicht Askese betreiben, ihr könnt euch nicht in guten Werken abmühen oder irgendwas sonst machen und dann denken, jetzt schenkt mir Gott seinen Glauben, weil ich mich so hingegeben habe. Nein. Dann könnte man ja den Glauben wieder verdienen. Der Glaube Jesu Christi kann sich kein Mensch verdienen. Nicht einer. Den können wir uns nur schenken lassen. Daraus ergibt sich natürlich eine weitere Frage. Wie kann ich wissen, dass er mir diesen Glauben schenken wird? Menschen, die sich von Herzen danach sehnen, den Glauben Jesu zu bekommen, die werden ihn auch erhalten. Ich bin ganz fest davon überzeugt. Doch was gibt mir die Gewissheit einer solchen Aussage? Nur schon die Tatsache, dass ein Mensch die tiefe Sehnsucht im Herzen trägt, den Glauben Jesu zu erhalten, geht auf das Wirken Gottes zurück. In Johannes 6, 44 lesen wir: Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Der Vater muss ziehen. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Die ganz ehrliche Sehnsucht im Herzen eines Menschen ist also bereits ein Hinweis darauf, dass der Glaube Jesu Christi im betreffenden Menschen angefangen hat zu wachsen. Menschen, die den Glauben Jesu Christi in sich tragen, sehnen sich auch danach, diesen Glauben immer mehr zu bekommen. Diesen Menschen sind die eigenen Errungenschaften, also diese Menschen, die sich nicht danach sehnen, die sagen auch, was will ich den Glauben Jesu Christi, dann habe ich ja keine Bedeutung mehr. Diesen Menschen sind die Errungenschaften noch wichtiger als der geschenkte Glaube Jesu Christi. Es ist ein ganz großes Geheimnis, wenn wir in unserem Leben erkennen, dass wir uns alles aus Gnaden schenken lassen können. Es gibt ja dann immer wieder Gläubige, die meinen, ja, wenn alles nur Gnade ist und wenn ich mir alles nur schenken lassen kann, dann muss ich nichts mehr tun. Wer aus der Gnade heraus leben will, der hat tief drin auch ein ganz großes Drängen dazu, anderen wohl zu tun, den anderen zu helfen, sie zu segnen, sie zu lieben. Es ist gar nicht möglich, dass du den Glauben Jesu Christi in dir hast und das Schicksal deines Nachbarn ist dir egal. Das ist nicht möglich. Menschen, die den Glauben Jesu nicht wollen. Diese Menschen sind noch stolz auf ihre Begabungen, auf ihre Fähigkeiten, auf ihre Stellung, die sie in der Gesellschaft innehaben, auf ihren eigenen Glauben, der sie vor den anderen abhebt. Es ist so etwas Besonderes, wenn man einen Glauben hat, von dem man den Eindruck hat, er hebt sich vom Glauben anderer ab. Diese Menschen sind noch stolz auf ihre außerordentlichen Leistungen. Nur wer am Ende seines weltlichen oder frommen Selbstverwirklichungstrips ist, sehnt sich wirklich nach dem Glauben Jesu Christi, und dieser lässt sich diesem Glauben gerne schenken. Wollen wir uns diesen Glauben schenken lassen? Oder sind wir noch in irgendeiner Weise stolz auf das, was wir erreicht haben in unserem Leben? Ja, der Glaube ist Geschenk. Diese Tatsache musste Paulus auch den Ephesern in Erinnerung rufen, indem er schreibt in Epheser 2,8: Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Geschenk ist es. Es ist ein Geschenk. Haben wir das wirklich verstanden, oder gehören wir noch zu jenen Gläubigen, die stolz darauf sind, sich bekehrt zu haben? Sind wir auch noch solche, die Ungläubige verachten, weil sie der Stimme Gottes anscheinend nicht gehorchten? Wer den Glauben als ein Geschenk Gottes ansieht, hat eine zentrale Tatsache des Evangeliums und der frohen Botschaft Gottes an uns Menschen begriffen. Vertrauen wir doch nur noch diesem Geschenk Gottes allein. Wer erkannt hat, dass er sich von Gott alles, ausnahmslos alles schenken lassen darf, hat eines der größten Geheimnisse Gottes erkannt. Ich möchte noch beten. Vater, ich bin dir von ganzem Herzen dankbar, dass ich deinen Glauben in mir wissen darf. Dass es nicht mehr auf meinen eigenen Glauben ankommt. Und du siehst jede einzelne Seele hier im Raum, jedes einzelne Menschenherz, das sich jetzt vielleicht sagt: Ich will auch deinen Glauben und sonst nichts. Und ich weiß, dass du diesen Wunsch nicht verwehren lässt. Wer bittet, dem wird gegeben. Und der Vater im Himmel enthält nichts vor, was wirklich gut ist. Und dein Glaube ist mehr als gut. Er ist vollkommen. Ich danke dir jetzt einfach für diese Zeit, die wir hier haben dürfen, und ich bitte dich von Herzen, schenke du, dass es eine Gemeinschaft der Liebe und Freude werden darf. Eine Gemeinschaft, wo wir uns gegenseitig wertschätzen und aufeinander zugehen. Ich möchte nicht, dass sich irgendjemand hier in diesen Tagen einsam fühlt, sich nicht angenommen fühlt. Ich danke dir jetzt, dass du da bist. Amen. Ich habe heute Abend absichtlich etwas kürzer gemacht, weil wir uns noch gegenseitig kennenlernen wollen. Das soll aber auch nicht allzu lange gehen, denn es sind etliche Geschwister sehr müde und die sind froh, wenn sie ins Bett gehen dürfen. Aber wir machen das so, wir teilen uns in 6 Gruppen auf und diese Gruppen kommen dann zusammen und jeder stellt sich dann in der Gruppe kurz vor, woher das er kommt, wie alt er ist. Das kann sich jeder selber so vorstellen, wie er möchte. Vielleicht habt ihr noch einen Satz auf Lager, wenn es nicht, dann ist auch nicht schlimm, dann habt ihr einen Satz auf Lager, was für euch der Glaube ganz persönlich bedeutet. Der Glaube, was das in eurem Leben bedeutet. Und dann denke ich, dass wir, wenn möglich, um 9 Uhr dann abschließen können. Wir kommen nicht mehr zusammen, sondern wenn eine Gruppe sich aufgelöst hat, dann könnt ihr nach oben gehen, ihr könnt auch noch drüben in der Bar etwas zu trinken bestellen. Wenn die Gruppen fertig sind, möchte ich alle Gäste bitten, den Raum hier zu verlassen, weil wir hier mit den Mitarbeitern noch ein Gespräch haben. Also, alle, die vom 1. bis zum 5. eines Monats Geburtstag haben, stellen die erste Gruppe dar. Zweite Gruppe, 6. bis 10., 3., 11. bis 15. eines Monats, 4. Gruppe, 16. bis 20., 5., 21. bis 25. und dann noch die restlichen, das ist dann Gruppe 6, vom 26. bis zum 31. Also, gibt es jemanden, der außerhalb des Zahlgenusses ist? Gut, wir machen es so. Gruppe 1 macht hier einen Kreis, Gruppe 2 da in der Mitte, Gruppe 3 da hinten und dann die anderen 3 Gruppen gehen drüben in den Saal. Und dort trifft sich zu hinterst Gruppe 6 und auf der rechten Seite 5 und ein bisschen näher bei uns Gruppe 4.
Also bei Brandenburg, ich muss außerhalb des Lagers gehen. Ich bin der Vorsitzende. Ja, gut, dann fange ich mal an. Ich heiße Dieter Gier, das ist meine Kellinger. Ich bin am 5. des Monats Geburtstag, sie ist am 3. Geburtstag. Wir kommen beide aus Norddeutschland, aus Gifhorn. Gifhorn liegt Großraum Hannover, Wolfsburg, vielleicht besser bekannt, da werden die tollen Fahrzeuge gebaut. Wir gehören natürlich an der Landeskirchliche Gemeinschaft.
Okay, ich habe auch
nicht fünften Mal. Deswegen sehr dankbar. Auch was wir heute Abend gehört haben und den Glauben. Was ist dabei?
Mein Name ist Tatjana Daskowski, ich bin mit meiner Familie hier. Wir haben zwei Kinder im Alter von 2, 6 und 5 Jahren. Die sind also das erste Mal hier. Ich war in meiner Sturm- und Drangzeit hier vor 22 und 22 Jahren. Also als Mitarbeiter im Service. Und wir kommen aus der Nähe von Frankfurt auf Niederau. Mein Mann heißt Michael.
Und bin mit einer Teilnehmerin hier, mit der Frau Lydia Schopp, und war aber schon vor 30 Jahren hier mit meinem Sohn, der war bei 4 oder 5 Jahre alt. Und jetzt hat es wieder hergebracht. Das ist sehr, sehr gut gewirkt, die Gemeinschaft, die ganze Atmosphäre. Sie war jetzt, glaube ich, 15 Jahre das letzte Mal hier. Und meine Tante, die war früher sehr, sehr gut mit ihrem Mann. Und der ist gestorben vor 1,5 Jahren. Und jetzt haben wir ihn dann einmal mit unser Dokumentieren. Der Junge ist gestorben, der ist ja mir 2 Tage. Ich habe mich komplett nächste Rente und dann fahren wir hierher. Das ist immer heute.
Ich heiße Günter Fischbach, ich komme aus Karlsruhe, aus Eckernlinde. Ich bin schon in Berlin 1946 zum Glauben gekommen.
In Berlin.
Aber meine geistige Heimat ist die Gemeinde Hadesheide.
Ganz anwesend.
Was danach kam,
ich war auch gewesen.
Ich bin aber dann persönlich nach München.
Ja, öfters hier bin ich erst von Anfang des
Zeiten
der eigene Betrieb einfach auch wichtig gehört. Dort ist es auch sehr
Spruch. Sehr dünn.
Und jetzt schon auch schon lange in München. Es ist etwas freier, wirtschaftlich freier. Und kann ich nicht einfach zeigen. Mir ist der Glaube,
Regelmäßig,
Abständen, Regelmäßig,
Verbindung der Mehrheit der Kochen, ob sie nicht über Europa nach Landsteinhallen Buches geht, aber nicht auf Berlin. Für mich einfach, ich glaube, ist Gnade zum einen Anfang da.
So, ich bin da so jetzt etwas aufweichend zu Hause mit dem, dass jetzt Paulus als Dehnation nach Ostfalten mal als Herzen lege, dass sie da alles rüberbringen, systematisch lesen soll. Ich finde, da bringt die SPD von mir aus und die Staaten der des Geheimnis, das ist der Paulus.
Ich bin ja da und hin. 19 Jahre alt, 5. Dezember Geburtstag. Zurzeit bin ich gerade Militär. Nicht so toll, aber naja, muss auch sein. Was für mich Glauben bedeutet. Glauben bedeutet Vertrauen auf Gott, ganz besonders auch in sehr schwierigen Situationen. Auch wenn wir nicht mehr können, dass uns Gott trotzdem
ich komme aus Winterthur. Winterthur aus der Schweiz.
Mein Name ist Darin Brandhofe. Ich bin das erste Mal. Damit ich auf eine langjährige Geschichte die meisten von Ihnen wohl zurückblicken. Ich bin noch immer nach Freundin Susanne hier. Mein eingeladen, hierher zu kommen. Und ja, ich komme aus Bremen, weil ich in der Sprache höre. Mein Glaube bedeutet mir.
Da bin ich hier heute, dass ich dann wieder auf der Flucht bin. Ich bin jetzt das zweite Mal hier und ich bekomme Lieder, weil es mir so gefallen hat. Halt Atmosphäre und ja, es hat mir einfach gut getan. Und ich, mein Glaube, zu sagen, ich bin so dankbar, dass ich glauben kann, dass ich trotz zu Krieg habe. Und ich kann nur sagen, ich muss eine große Hilfe im Alltag und Geschichte. Und ja, ich denke, die Werke sind jetzt die gerade so zu glauben. Mein Name ist Helmut Zimmermann, ich bin aus der Dresdner Gegend, ein Nachbar aus Dresden. Mein Glaube hat begonnen beim Dresdner Angriff, da war ich 15 Jahre alt. Und gewachsen bin ich nur durch Katastrophen in meinem Privatleben. Ich habe nämlich Gott ganz, ganz dankbar, weil mir das alles unterstreichen, was er heute sagt. Und dann ist einfach der Glaube von Jesus in mir ganz gewachsen. Und was mich seit Jahren ganz besonders beschäftigt, womit ich auch in meinem Steinbach mit vielen Geschwistern im Gespräch bin, dieses im Leib des Christus sein, dieses Geheimnis, was wir alle und was auch ich noch nicht kapiert habe, das hängt praktisch mit dem Glauben Jesu in mir zusammen. Dass wir also mit Gott so eine enge Gemeinschaft haben, dass einfach, wo Jesus ist, ich bin und wo ich bin, Jesus. Das wollte ich mal so sagen. Ich bin das erste Mal hier, seitdem Gott die Grenzen zwischen Ost und West geöffnet hat, bin ich im Jahr mindestens ein oder zweimal den Namen Steinbach. Und dadurch bin ich jetzt auch hier gelandet. Meine Frau ist in einer anderen Runde. Ich freue mich sehr.
Ich heiße Franziska Brink, ich komme aus Wien. Und zwei Töchter hier. Ich komme schon seit 49 Jahren. Das erste Mal mit meinen Männern. 57 waren das. Mein Name ist Caroline Baumann. Ich bin auch schon sehr lange hier, seit einem
Monat.
Ich habe meinen Mann hier oben kennengelernt. Ich wohne ja jetzt in Kathedrale in St. Gallen.
Mein Freund ist hier zurzeit immer noch in Langscheinbach, auf der Langscheinbacher Höhe. Wohnrecht haben wir noch, solange ich da Dienst tue.
Ich
habe Geburtstag mit Karl den Großen, wenn Sie wissen, an der Knopf sagen. Monatstag. Also ich habe schon einiges erlebt. Vielleicht, dass ich älter werde. Ich bin gerade in Behandlung wegen Narkolepsie. Ich kann also unmittelbar einschlafen, das ist der Lehrer, wenn ich alles einschlafe. So kriege ich gar nicht mehr. Ich bin mit 120 Kilometer auf der Schnellstraße von Stuttgart in Tübingen gefahren und eingeschlafen. Ich bin in Mittelstraße gelandet und habe mein Auto noch drüben rumgerissen. es hat angefangen zu schwindeln und dann hat es so angefangen. Irgendwie wird es warm. Sonst wäre ich nicht mehr hier.
Erste Mal aus dem Gesetz war es
Krebs. Ich glaube, beim Autofahren.
Also
wenn du gefahren werden willst, mein Mann hat ein Auto, das ist noch fährt.
Ja, ist ja noch gut, ja. Sicher, wenn ich ihn also klar einfach Höhe kratzen sehe mit seinem Auto, dann denke ich, da fährt noch gut. Wahrscheinlich besser als. Also, ich bin gerade jetzt bei Neurologen, gell? Sind die Also, ich kann mit im Essen oder im Lesen oder im Wählen gar nicht entschlafen.
Ja, ich kann auch
schon. Also ich habe es auch schlecht mit dem Autofahren. Ich habe meine alle möglichen Probleme. Ich muss sagen, ich komme aus Bremen mit Bärbel. Jetzt hat mich netterweise hierher gefahren. Ich werde immer mal wieder rumlaufen. Wir haben Rollstuhl im Auto. Es ist ziemlich schwierig. Ich bin das zweite Mal hier. Letztes Jahr, das war so schön, dass ich gesagt habe, ich bin wieder vor wie dem jungen schwäbischen Bruder. Und trotz dieser ganzen Manette habe ich gesagt, wir machen das. Mein Glaube, oder der Glaube, ist für mich der Punkt, dass ich nicht so bleiben muss, wie ich bin. Das ist Verwandlung, dass es einen Aussteigen gibt aus dem Dasein. Ohne das wäre ich in meiner Biografie schon durchgekommen.
Ich habe das Wort, das ist ja auch. Thank you.
So, dass wir Wartelisten haben. Allerdings habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, dass die meisten, die auf der Warteliste bleiben, dann irgendwann noch einmal nachrutschen, weil jemand halt absagen muss. Ihr habt es vielleicht beim Abendessen schon gehört, wir sind hier eine Vier-Generationen-Freizeit, von Kleinkind bis Greis, wenn man das so sagen darf, ist hier alles da. Und ich denke, das ist etwas Besonderes, aber auch nicht immer einfach. Wenn man ein reines Jugendlager macht, dann kann man ganz voll auf die Bedürfnisse der Jugendlichen eingehen. Hingegen hier ist das nicht so möglich. Wir können nicht voll auf eure Bedürfnisse eingehen, man kann auch nicht voll auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen, aber auch nicht voll auf die Bedürfnisse der Älteren. Es muss jeder ein bisschen Abstriche machen. Und eines meiner größten Anliegen ist, dass wir auch ein bisschen versuchen, euch in die Lage der anderen hineinzuversetzen, dass ihr auch ein bisschen darüber nachdenkt, dass halt, wenn man mal 60, 70 und noch älter ist, dass es einem wichtig ist, dass ab abends 22:30 einfach Ruhe im Haus ist, weil man dann schlafen möchte. Man kann nicht mehr so lange auf sein. Oder auch in der Nachmittagszeit sind viele Ältere und auch Kleinkinder darauf angewiesen, dass sie ihren Mittagsschlaf machen können. Das heißt, von 1 bis 2:30 einfach Ruhe im Haus, keine Lobpreislieder oder irgend so etwas oder Klavier spielen, sondern einfach dann etwas Ruhiges machen. Ab 2:30 dürft ihr singen und musizieren. Aber bitte nehmt auch ein bisschen Rücksicht. Ich möchte, wenn es irgendwie geht, wenn ihr miteinander Lieder singt und musiziert, macht das, wenn möglich, hier, dass man den Saal drüben mehr dazu brauchen kann, Gespräche zu führen. Weil wenn man drüben singt, dann versteht man manchmal nicht mehr, was der andere sagt. Und es soll ja auch so sein, dass Gäste auch einen Ort haben, wo sie zusammen ein Gespräch führen können und Ruhe haben dabei. Also hier bis 22:30 und dann ab 23:30 wirklich einfach nur noch ruhige Sachen machen. Das Haus, ja, am Schluss, wer bei der Schlussabgabe schon dabei war, es wird natürlich alles gezählt, das Geschirr wird gezählt, die Gläser werden gezählt und alles muss bezahlt werden, was kaputt geht. und ich möchte euch einfach bitten, geht sorgsam mit der Sache um. Auch mit den Möbeln, habt einfach ein bisschen Acht auf diese Dinge. Ich möchte noch einmal kurz auf die Regeln hinweisen, ganz generell. Die meisten von euch haben die Regeln unterschrieben und ihr wisst, was hier gilt. Es hat einige gegeben, die haben sich ganz am Schluss angemeldet, die konnten das noch nicht unterschreiben, haben wahrscheinlich die Regeln auch noch nicht gesehen und deshalb sage ich es jetzt mal, was mir wichtig ist. Ich möchte, dass unter 20-Jährige keinen Alkohol konsumieren. Während dieser Zeit hier oben. Und dass alle, die unter 18 sind, die sind wirklich um 23:30 im Bett. Und es gibt aber Ausnahmen. Vielleicht mal vor dem Wandertag oder so, dürft ihr mal auch länger noch etwas machen als 23:30, aber dann bitte, dann fragt bei mir oder bei David. David wird nachher auch noch einiges sagen. Ich habe ihn als Jugendleiter hier engagiert und er wird ein bisschen euch motivieren und er ist auch da, wenn ihr mal irgendein Problem habt. Ihr dürft natürlich auch zu mir kommen, keine Frage, aber er ist auch für euch da. Und wenn ihr eine Ausnahmeregel wollt, dann müsst ihr vorher fragen. Wenn ihr nicht gefragt habt und ihr erwischt werdet, dann könnte es sein, dass sich jemand nach Hause schickt. Das würde ich gar nicht gerne machen. Das würde mir am meisten wehtun, wenn ich das machen müsste, weil ich euch alle sehr schätze und liebe. Und das ist das Unangenehmste, wenn ich mit jemand so zusammenstoßen muss, dass ich ihn nach Hause schicke. Das hat es mal gegeben. Ich habe gesagt, hier oben gibt es keine Drogen. Und da wurde mal einer erwischt, dass er gekifft hat. Und dann habe ich gesagt, du kennst die Regel, du musst nach Hause. Und das hat mich genauso geschmerzt wie den Jugendlichen, das kann ich auch sagen. Und das möchte ich mir ersparen. Wichtig ist für mich auch, ein Junge und ein Mädchen nicht alleine im Zimmer. Ihr dürft zu dritt von mir aus mal ein Spiel machen auf dem Zimmer oder so, aber nicht alleine. Ich habe keine Gründe. Ihr könnt euch erahnen, weshalb. Was gibt es noch zu sagen? Die Arbeitseinteilung, das kommt gleich. Von den Regeln her kommt hier noch was im Sinn, David, was wir noch nicht gesagt haben. Ruhe einhalten.
Daniel, vielleicht, dass du ansprichst im 1. August, das lohnt sich im Grunde genommen dieser nicht, irgendwelche Feuerwerkskörper zu kaufen. Weil es ist absolut das Feuerwerksverbot.
Feuerwerksverbot.
Privat, als auch öffentlich. Also spart euer Geld an den Sachen, kauft ihr lieber ein Eis oder geht Boot fahren, weil Feuerwerksverbot ist ja nicht abfeuern.
Und ihr dürft auch kein Lagerfeuer machen.
Nein.
Sehr schade, oder? Was man vielleicht machen kann, was wir bei der Polizei oder beim Arosa-Tourismus anrufen und sagen, ob ein Lagerfeuer in der Bade, am Untersee, an der offiziellen Feuerstelle, ob das allenfalls erlaubt ist, wenn wir da eine Bewilligung bekommen würden, dann könnte man das natürlich. Aber wir müssen auf jeden Fall, weil jetzt war ja 2 Monate Trockenzeit und die Waldbrandgefahr ist hoch, auch wenn es jetzt letzte Nacht geregnet hat, das reicht noch nicht aus. Wir haben also totales Verbot. Vielleicht kriegt man eine Ausnahmebewilligung an einer Feuerstelle am Untersee, aber da muss man auf jeden Fall noch die Behörden fragen, sonst gibt es gar kein Feuer mehr. Gut, Mitarbeiterregeln oder sonst haben. Also, dann kommen wir zu, oder ich möchte, zuerst euch noch den David vorstellen. Der David, eben wie gesagt, ist mit seiner lieben Frau Elia hier und sie kommen aus dem Kanton Freiburg, das ist nicht weit von Bern und er ist Gymnasiallehrer. Und jetzt sage ich noch etwas, er führt noch eine Schrottfirma. im wortwörtlichen Sinne. Jetzt kannst du das mal erklären, was das heißt. Wenn
ich es sagen kann, ist es ein Unternehmen, eine Recyclingfirma. Ein Schrotthändler ist schon okay.
Schrotthändler, also. Gebrauchte Autos, die werden bei ihm gebraucht und er nimmt dann das, muss die noch ein bisschen auseinandernehmen und dann weitergeben. Das macht er außerdem er auch noch. Und und er ist jetzt. Das wievielte Mal bist du jetzt hier?
Das vierte
Mal.
Vierte Mal.
Ja, und er macht seine Sache sehr gut und ich bin sehr froh, dass er hier ist und ja, auch für euch da ist. Vielleicht bringst du noch ein paar.
Ja, vielleicht das eine oder andere. Es ist immer gut, wenn alle gleich beisammen sind, weil es ist immer der Fall, eigentlich beim Morgenessen, nicht beim Abendessen, deshalb ist das die beste Gelegenheit dazu. Der Dani hat eigentlich das meiste zu den Regeln auch gesagt. Ich möchte dazu noch sagen, dass wenn irgendwie mal ein Notfall sein sollte, ich habe hier so einen Zettel vorbereitet, das heißt eine Notrufnummer sozusagen. Ich werde das dort bei den Mitarbeitertischen hinlegen. Also ihr habt drei Möglichkeiten. Ihr könnt die dann selbst anschauen. Eins ist dein Telefon, das ist mein Nachbar, ich werde es meistens bei mir haben. Dann habe ich meine Zimmernummer draufgeschrieben, damit man mit dem Nachtnotfall sein sollte, was ich nicht hoffe, dass ihr da auch jederzeit hinkommen könnt. Dass ihr das wisst, ich werde es also hinten hinlegen. Zu einem weiteren Zettel, und zwar möchte ich euch ermuntern, wir haben morgen früh, beginnt für uns um 6:45 hier drüben bei der Bar, das Morgengebet. Ich möchte euch wirklich ermuntern, dass ihr da wirklich teilnehmt. Das bringt enorm viel, den Tag wirklich mit Gott zu beginnen. Man steht ganz anders auf, man richtet seine Gedanken auf ganz andere Dinge, als wenn man aufsteht und sich gleich irgendwelche Sorgen macht, was die Arbeit jetzt vom Tag sind. Also damit möchte ich euch wirklich ermuntern, dass ihr da mitmacht. Wir werden von 6:45 bis um 7:30 drüben das Morgengebet gemeinsam halten und dann hier eine kurze Morgenandacht. Jetzt haben wir es immer etwas so gehalten, dass wir einen Zettel aufgelegt haben, einen Morgenandachtszettel, wo ihr euch einschreiben könnt. Und auch da möchte ich euch ermuntern, dass ihr euch da einschreibt. Das muss nicht lange sein, das kann 2, 3, 4, 5 Minuten sein, wo ihr vielleicht ein Erlebnisbericht erzählen könnt oder irgendwie speziell ein Wort, das euch angesprochen hat oder irgendein Problem, das ihr gelöst bekommen habt mit Gott und so weiter. Also da gibt es viele, viele Dinge, die ihr da wirklich berichten könnt. Und auch das ist sehr wertvoll und da möchte ich euch auch ermutigen. Ich werde das drüben auflegen mit einem Stift. Da könnt ihr euch also eintragen, sind die einzelnen Tage eingetragen. Außer am Wandertag, da machen wir es nicht, weil da viele früher gehen, Pausen gehen und so weiter. Aber sonst könnt ihr euch da eintragen. Das zum einen. Dann, was ich gerne machen möchte für diese Freizeit, ist ganz konkret ein Musikteam. Wir haben die letzten Jahre, haben wir es immer so gehalten, dass es eigentlich so ein bisschen freiwillig, das ist doch jetzt freiwillig, aber es war ein bisschen unkonkret, das heißt, es war keine Verpflichtung in dem Sinn, dass man sagt, okay, wir bilden jetzt konkret ein Musikteam. Ich möchte das dieses Jahr machen. Jetzt kann ich nicht alleine da vorne etwas hinpilzen, weil sonst laufen die Leute alle davon. Ich bin nicht unbedingt der begabteste Musiker, aber ich weiß, dass es bei euch ganz, ganz viele ganz gute Musiker und Musikerinnen gibt. Deshalb möchte ich euch ermuntern, die da wirklich mitmachen möchten, die sollen sich bei mir melden. Und dann werden wir das ab morgen versuchen zu organisieren, wenn nicht alle Tage 2-3 Stunden üben, das nicht, aber dass wir innerhalb vom Musikteam ein bisschen besprechen können, dass wir zum Beispiel vor Vorträgen, dass wir da auch einen Beitrag leisten können, hier vorne, ein, zwei Lieder zur Einstimmung, das wird nämlich auch die Gäste sehr erfreuen. Da bin ich mir 100%ig sicher und bringt auch ein bisschen jugendliche Stimmung dann in diese Vorträge mit ein. Also wer wirklich da mitmachen möchte, Klavierspielerinnen oder Klavierspieler natürlich, oder ich weiß nicht, ob jemand die Gitarre mitgenommen hat, oder sonst irgendein Instrument, bitte meldet euch, wäre wirklich froh. Dann weiter, wir haben schon bald 1. August.
Ich weiß nicht, ob ich das schon bereits jetzt sagen soll.
Ja, ist gut.
1. August ist es immer so, dass, dass es schön wäre, wenn einer von euch eine Darbietung an irgendetwas vorstellen könnte. Das kann irgendetwas sein. Ein Theaterstück oder eben auch ein Vortrag, musikalische Art oder sonst irgendein.
Könnte das Lustiges sein? Ein lustiges Gedicht?
Ein Sketch oder irgendwie sonst irgendetwas? Auch da, wenn irgendjemand eine Idee hat, jemand so in der Theatergruppe so ist, das Theater vielleicht in knapp 2 Stunden, kurzes Sketch oder so, dann ist das sehr willkommen, wenn ihr euch auch da melden würdet oder könntet oder irgendeinen Beitrag dazu leisten könnt. Also ihr seht, habt ja sehr viele Möglichkeiten, wollt euer Potenzial nutzen, wenn ihr schon da seid, und das auch fördern, das ist auch ein bisschen der Sinn. Dann habe ich eigentlich fast alles gesagt. Noch eines, etwas ganz Wichtiges zu den Wanderungen. Am Mittwoch ist immer Wandertag. Ich möchte, das ist auch, weil alle hier sind, dass am Wandertag, wenn einige Wandertouren bestreiten, bitte sagt mir doch, wo ihr hingeht. Oder die Tour zumindest. Oder was ihr ungefähr vorhabt. Dass wenn irgendetwas passiert, dass wir ungefähr wissen, wo ihr seid. Es geht um das.
Wir machen ja auch Montag und Donnerstag machen wir auch noch ein Mitarbeiterseminar drüben. Wenn die Gäste hier einen Vortrag haben, haben wir für euch noch ganz speziell etwas. Das sind Themen, die ihr gewünscht habt. Ich konnte nicht alle berücksichtigen. Wir haben 4 Themen und es wurden etwa 10 Wünsche geäußert. Das geht natürlich dann jeweils nicht. Ich kann nicht alle berücksichtigen. Ich versuche dann auch Themen, die vielleicht schon längere Zeit nicht mehr da waren, wieder hineinzunehmen. Ich weiß, das ist fast jedes Jahr, ist das Wunschthema da, Ehe und Partnerschaft. Und ich kann es nicht jedes Jahr machen, aber ich denke, so jedes 2., 3. Jahr werden wir das Thema einbauen. Ist klar, das ist das Thema, das beschäftigt ist. Da wollen wir auch dann auch Rücksicht nehmen. Welche Themen wir haben, das könnt ihr da hinten an dieser Glaswand lesen. Ich habe es da aufgehängt. Und diese Seminare sind wirklich für euch. Und ihr könnt euch auch, wenn ihr die Themen kennt, könnt ihr euch schon einmal Fragen überlegen, was euch interessiert zu diesem Thema. Oder vielleicht habt ihr auch einen kleinen Beitrag, ein Erlebnis zu diesem Thema. Ihr dürft diesen Abend mitgestalten. Und vor allem bin ich euch dankbar, wenn ihr dann auch die Lobpreislieder aussucht. Das können ruhig 4, 5, 6 sein, die ihr dann aussucht, die wir drüben dann singen, bevor es losgeht. Gut, ich komme mal zur Mitarbeitereinteilung. Wir haben versucht, die Wünsche so gut es ging zu berücksichtigen, aber es ging nicht überall, weil wenn natürlich 50% in die Reinigung wollen, dann können nicht alle in die Reinigung, ist klar. Also, das ist jetzt nur ein Beispiel. In der Küche, der Frank ist der Chef, ihr kennt ihn, die meisten kennen ihn von euch. Der Frank, er wird euch nachher dann noch kurz erklären, was er sich vorstellt. Dann weiter in der Küche ist die Miriam Mees, da hinten, genau. Dann der Emanuel Muhl, der weiß das schon. Margarita, du bist in der Küche. Annette Seiler. Dann Adrian Kaiser. Dann Micha Henny, schau da, Lili Ratz, ja, auch Küche, Tabea Sigler, ja, gut, das wäre das Küchenteam. Dann im Service ist die Chefin, ist die Carola, wo ist sie?
Miri.
Ah, Miri, Miri, wo bist du?
Miriam Tabela.
Aha. Also, Miriam und Gabriela sind für den Service zuständig. Da ist noch dabei Nicole Groß, Katrin Schwarz, ist auch da, Anne-Christine Kühl, wo ist sie?
Ah,
gut. Gabriela Fröhlich, Gabriela Kier, ja, Adina Sigmar, und Annemarie Fritz.
Die kommt erst.
Ja, stimmt. Kaffeeküche, da ist Ruth Oberfell verantwortlich, gell? Und zusammen mit Johanna Fischl und Roda hätte ich auch ein bisschen. Hast du Wähler überhaupt? Ja? Ja, also du wirst verklungen, gell? Spülen Office ist Christian Erhard ist da ein bisschen verantwortlich. Kennst du die Maschine? Ja?
Ja.
Also, der David weiß noch ganz genau schon. Oder weißt du wirklich?
Ja, David weiß
es. Vielleicht geht ihr nachher zusammen mit eurem Team noch kurz hin und erklärt die wichtigsten Dinge. Weil da muss man, wenn man in der Spülküche etwas falsch macht, dann ist es nicht gut. Also ist wichtig. Der Andreas Mees. Ja, ist doch. Adrian Sigmar. Der Jeremias Wendler, Simeon und Rahel Oberfell. Wo
sind?
Hallo. Spülküche in der Küche unten, da ist der Florian Schwarz, da hinten genau, Markus Mees, Joel Henny, Raphael Wendler. Waren alle hier? Schafft er es nicht? Also, ihr seid momentan zu dritt, ihr bekommt dann Stärkung durch den Samuel Wörz, aber er kommt erst am 1. August. Reinigung. Verantwortlich ist Evelina Richter. Ja. Nichts dazu lachen.
Das Reinigungsteam soll nachher noch zu mir kommen.
Ja, Reinigungsteam geht zum Tommy, er hat noch einige Anweisungen. Carmen. Ja, Carmen. Nathalie Koppler. Ja. Annelie Schwarz. Jawohl. Gut. Dann Albert. Ist der Manuel Vogel. Und Rudi.
Die kommen morgen um 8 Uhr morgens, kommen sie mit mir ins Hallenbad. Weil Rudi weiß es vor um 8 Uhr.
Rebecca, nein, Kinderstunde. Kleinen, Rebecca Sigwart und Sarah Dechter, die wissen schon Bescheid. Und Judith ist mit Großen, mit dem Scheul, hä? Wäsche ist auch klar an Katharina und Daniel und Paar, der Post und der Jonathan. Ist der Jonathan da? Okay.
Ah.
Also Service geht nach hinten noch und Küche zum Frank, gell? Habe ich jemand nicht aufgezählt?
Ich weiß, also der Jonathan hat eine Küche.
Nein.
Und der
Toast? Also, ja, ich habe.
Hast du?
Hast du,
Miriam? Ein
bisschen, ja. Ich auch ein bisschen. Aber er macht sich gut.
Ja, ja. Hat es dann schon gemacht?
Also, weiß er Bescheid mit der Bestellung gemacht?
Ja, eben.
Nein,
dann. Ich habe keine Ahnung.
Ist jemand nicht erwähnt? Wurde jemand nicht erwähnt? Alle erwähnt.
Ich habe noch mal was. Die letztes Jahr da waren, die haben schon mitbekommen. Wir haben jetzt auch in der Schweiz eine starke Mülltrennung. Das heißt, Tetra-Packs sollen ausgewaschen werden, die gehen separat in eine Tüte. Dann die PET-Flaschen, die gehen unten in diesen einen Container, Glas-Kippen-Container. Dosen müssen klein gemacht werden, gehen unten raus. Für den Schweineimer ganz wichtig, bitte keinen Kaffee, keinen Tee, keine Eierschalen, weil sonst kriegen wir Schwierigkeiten mit den Schweinebauern und dann nehmen die irgendwo den Schweineimer nicht mit. Genauso auch mit diesen Plastiktüten. Tut sie nicht, wie man normalerweise sieht, schön aufgeblasen, sondern tut nach Möglichkeit die ganze Luft raus, weil wir haben hier einen Mülleimer und den möchten wir versuchen, dass wir den nicht leeren, während wir hier in der Freizeit sind, weil es jedes Mal dieser Moloch kostet einen Haufen Geld, wenn man den leeren lässt. Das fand ich schon wieder leer.
Hat jemand noch eine Frage oder eine Ergänzung? Ja?
Office.
Ja, richtig, ja. Also das wäre Kaffeeküche.
Ja, ja, ja. Und dann vielleicht auch noch, es hat auch hier auch Jugendliche, die schon früher gehen, also schon vielleicht am Dienstag oder Mittwoch, bei Nathalie zum Beispiel, dass die auch zuerst zu mir kommen und fragen, was sie machen müssen im Zimmer. Nicht, dass man das Zimmer einfach verlässt und geht. Weil letztes Jahr hatten wir es dann so, da kam zum Beispiel bei den Gästen dann jemand, kam jemand und hat gesagt, ja, bei mir ist alles schmutzig, das Bett ist gebraucht. Und wir wussten von nichts, weil die Leute einfach abgereist sind. Also meldet euch, wenn ihr, bevor ihr abreist, holt Wäsche bei Ann-Kathrin und Dani und fragt mich, wie ihr putzen müsst, damit wir es wieder perfekt weitergehen können. Es kommen ja dann auch wieder neue Mitarbeiter. Okay.
Gut. Sonst noch etwas? Gut, also dann hoffe ich, dass ihr eine tolle Gemeinschaft habt und viel Freude auch beim Arbeiten und beim Zusammensein.
Ja. Ganz zentral. Ja.